Monte Cristo ist ja die, dass er zu Unrecht eingekerkert wird und ohne Verfahren eingekerkert wird. Und weil es kein Verfahren gab, gab es auch keinen Nachweis, dass er überhaupt irgendwie da existiert. Er sollte eigentlich da einfach nur verrotten. Er wurde eingeliefert ins Château d'If auf der Insel, auf der Île d'If, und die liegt vor Marseille, und da war kein Entkommen. Und die Geschichte handelt davon, dass er auf Rache sinnt und wie er diese Rache umsetzt für das an ihm begangene Unrecht. Nach 14 Jahren gelingt es ihm zu fliehen. In 14 Jahren kann dann vieles am Leben sich verändern und passieren. Marie Dumont, der gelang es nicht zu fliehen, die ist 38 Jahre in ihrem Kerker gewesen. Was hat sie dahin gebracht? Was war so schlimm, dass die 38 Jahre in diesem Kerker verbringen musste? Dazu schauen wir uns ihre Geschichte an. Sie war die Tochter von Claudine und Etienne Durand, beides Hugenotten. Sie lebten, Claudine und Etienne lebten in der Zeit Ludwigs des 14., des Sonnenkönigs. Und der ist natürlich vieles bekannt geworden, aber auch dadurch, dass er das Edikt von Nantes, was den Protestanten Religionsfreiheit zugestanden hat, dass er dieses Edikt aufgehoben hat. Was bedeutet, dass die Hugenotten ab da wieder ihren Glauben in der Illegalität leben mussten. Claudine und Etienne wurde Marie im Jahr 1711 oder 1715, da ist man sich scheinbar nicht so ganz sicher, wann das war, geboren. In der Region Vivarais, das ist da etwa, da unten irgendwo ist dann Montpellier, der mit der französischen Geografie etwas vertraut ist. Die Hugenotten praktizierten nun ihren Glauben in der Illegalität, und das bedeutete, dass sie immer gefährdet waren. Das bedeutete zum Beispiel für die Mutter von Marie, dass sie im Jahr 1719 bei einer illegalen Versammlung, die verraten worden ist, verhaftet wurde und dann im selben Jahr auch gestorben ist. Maries Vater wurde 19 Jahre später, 1729, verhaftet. Er war 14 Jahre, glaube ich, im Gefängnis, war schon relativ betagt und kam dann irgendwann wieder raus und ist, glaube ich, sogar mit 92 Jahren erst gestorben. Wurde relativ alt, trotz der Gefängniszeit. Marie selbst wurde 1730 verhaftet, zusammen mit ihrem Mann, mit dem sie kurz verheiratet war, auch bei einer illegalen Versammlung. Ihr Mann landet im selben Gefängnis wie ihr Vater. Und Marie kommt nach Egmont. Das ist, hier sieht man so das Zentrum von Egmont, und hier sieht man den Ort, wo sie hingekommen ist, den Tour de Constance, den Turm der Standhaftigkeit. Egmont war eine Hafenstadt gewesen, ursprünglich. Aber wie manche Städte am Mittelmeer ist auch Egmont verlandet. Und zur Zeit von Marie Dumont war Egmont so ein richtiges Sumpfloch. Das heißt Sumpffieber. Alles, was damit zusammenhing, schlechte Luft etc., war schon in der Stadt. Der Turm de Constance wird folgendermaßen beschrieben. Wenn die Stadt arm und ungesund ist, das Gefängnis ist es noch mehr. Dort ist das Elend noch größer und es gibt nur wenig frische Luft, die man durch kleine Öffnungen in den äußerst dicken Mauern einatmet. Das verhindert, dass diese armen Gefangenen jemals die Strahlen der Sonne genießen. Und es verursacht, dass sie wie in einem weiten Grab begraben sind, wo fast das ganze Jahr hindurch Finsternis und Kälte regieren. Daher sind sie fast immer krank. Dieser Turm hatte in den Grundmauern, die Grundmauern waren 6 Meter dick. Ja, also es war ein massives Teil, da kam keine Wärme rein, keine Mittelmeerwärme. Das war wirklich kalt da drin. Warum diese heftige Verfolgung, fragt man sich. Was ist vorgefallen? Einer der Gründe für die Verfolgung war, dass grundsätzlich die Verfolgung seit der Aufhebung des Edikts von Nantes vorhanden war, mal stärker, mal schwächer, je nachdem, nach den Launen der lokalen Kommandanten oder des Königs oder wie auch immer. Ludwig XIV., der ist ja bekannt durch seine Prasserei in dem Schloss Versailles. Er ist dann, als er älter geworden ist, hat er sich von seinem Lebensstil abgewandt und wurde eher ein frommer Asket. Und deshalb hat er dann im Prinzip auch versucht, eben als guter Katholik dann eben auch die Protestanten auszulöschen. Das ist einfach der Hintergrund davon. Ein weiterer Grund, warum diese Verfolgung so heftig war, lag in der Familiensituation begründet. Denn ihr Bruder Pierre, der war älter als sie, der war ein begnadeter Prediger, den Gott in der reformierten Bewegung stark gebraucht hat. Und er war den Verfolgern wirklich massiv, zutiefst verhasst. Der stellvertretende Statthalter des Vivarais sagt über ihn, dieser, also Pierre de Bon, richtet im Vivarais mehr Schaden an, als das Calvin in Frankreich, England und anderswo jemals getan haben. Ja, so wurde dieser Mann eingeschätzt und so wurde er verfolgt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die ganze Familie in Sittenhaft genommen wurde, um ihn zu zwingen, entweder aus dem Land zu gehen oder sich zu stellen. In beiden Fällen hätte sein Predigtdienst dann aufgehört. Und man kann sich vorstellen, dass die Gefangenen bedrängt wurden, an diesen Pierre zu schreiben. So auch der Vater, der eingekerkert war. Und der Vater schrieb an seinen Sohn, er möge doch mit seinem alten Vater Erbarmen haben und seine verbotene Tätigkeit in Frankreich einstellen. Kann man verstehen, wenn man im Gefängnis ist. Und nun ist die Frage, wie hat Pierre reagiert? Was würdet ihr tun, wenn eure Väter, eure Mütter sagen, hör doch auf mit dem, das bringt mich in Schwierigkeiten. Wenn du aufhörst, komme ich wieder aus dem Gefängnis raus. Was würdet ihr tun? Was Pierre getan hat, das lesen wir im folgenden Brief, den er an den Kommandanten geschrieben hat. Wie man mir versichert, glauben sie, durch Einkerkerung meines Vaters mich zum Verlassen des Königreichs zu zwingen. Aber erlauben sie mir bitte, ihnen zu sagen, dass dieser so klug scheinende Plan zwecklos sein wird. Und zwar aus 2 Gründen, die ich die Ehre habe, ihnen mitzuteilen. Der ist richtig höflich. Kann man sich was eine Scheibe von abschneiden. Dies ist der erste. Die geistliche Würde, mit der ich bekleidet bin, erlaubt mir nicht, die Herde im Stich zu lassen, die der Herr mir anvertraut hat und für deren ewiges Heil ich Rechenschaft ablegen muss. Es ist hier nicht der Ort, Ihnen die Gründe vorzustellen, die mich mit meiner Gemeinde verbinden. Genug, wenn ich Ihnen sage, dass ich mich für einen Verbrecher vor Gott halten müsste, wenn ich, um mein Leben zu erhalten, diejenigen im Stich lassen würde, zu deren Unterweisung im Heil ich ordiniert bin. Er sagt, ich wäre ein Verbrecher vor Gott, wenn ich die mir anbefohlene Herde im Stich lassen würde. Ich wage also, mein Herr, von ihrer Gerechtigkeit zu erwarten, dass sie denjenigen freilassen, der zu Unrecht gefangen gehalten wird, da sie seine Unschuld selber kennen. Und dann schreibt er weiter. Erwarten Sie wenigstens nicht, als wenn er das nicht tut, ja, erwarten Sie wenigstens nicht, mich einzuschüchtern, indem Sie ihn festhalten. Ich weiß, dass er für eine gerechte Sache leidet. Und wenn er für den heiligen Glauben den Tod erleiden müsste, brauchte ich mich dessen nicht zu schämen. Im Gegenteil, ich glaube, mich dessen rühmen zu sollen. Ja, das ist die Spannung, die diese Familie hatte schon. Alle im Gefängnis. Und wie stehen sie zueinander? Er nimmt die schwere Verantwortung auf sich, seinen Vater mehr oder weniger ins Gefängnis weiterhin zu verdammen. Dass der Vater seinen Sohn verstand und hinter ihm stand, wird in einem Brief an seine Tochter, also an die Marie, deutlich. Marie hat diesen Brief, der als Ermutigung gedacht war, leider nie erreicht, weil er halt vom Gefängnis konfisziert wurde und nicht weitergeleitet wurde. Da wurde die Post ja immer gelesen und unbillige Post wurde dann halt eben nicht weitergeleitet. Er schreibt seiner Tochter, meine Tochter, der Schöpfer der Welt hat es zugelassen, dass ich, solange ich mich erinnern kann, immer in Prüfungen, Leiden und Verfolgungen aller Art gewesen bin. Und ich sehe, dass sie von Mal zu Mal zunehmen. Aber Gott sei Dank, ich bin immer wieder getröstet worden und ich setze mein Vertrauen auf ihn. So, mein Kind, schreibe ich dir einige Worte, um dich zu bitten, dich durch nichts betrüben zu lassen, vielmehr dich am Herrn zu freuen, durch Gebete, durch Psalmen und Lieder, zu jeder Stunde und in jedem Augenblick. Dadurch wird der Herr dir Kraft und Mut geben, alle Trübsale, die dich treffen können, zu ertragen. Du darfst nicht bedauernd denken an das bequeme Leben, das du gehabt hast. Denn du siehst, dass dein Bruder alles verlassen hat, um im Werk des Herrn zu arbeiten. Und dass er es nicht wagen darf, in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Und doch, so glaube ich, verliert er nicht den Mut. Tue du dasselbe. Also er stellt seinen Sohn, der ihn im Gefängnis lässt, Marie als Vorbild hin und sagt, tue dasselbe. Sei du genauso getrost und zuversichtlich und verliere nicht den Mut. Dass sie sich mit ihrem Vater im Gleichklang befand, wird dadurch deutlich, dass auch sie wiederum an ihren Bruder schrieb, dass er auf keinen Fall auf sie und ihre Situation im Gefängnis Rücksicht nehmen solle, sondern seinen Dienst weiterführen solle. Als eine Mitgefangene Isabeau Gebal den Weg in die Kapelle zur Messe antritt, ist es für die Mitschwestern ein Stück weit etwas, was deren Herz zerreißt. Dieser Bogiball kann nicht mehr anders. Sie hält den Druck und das Leid und die Entbehrung nicht mehr aus und geht zur Messe. Und wenn man zur Messe gegangen ist, hat man letztendlich seinen evangelischen Glauben dann hinter sich gelassen. Und da schreibt Marie oder sagt Marie Folgendes: Das sind die schwersten Heimsuchungen, die über uns kommen können. Viel schwerer als Krankheit oder Tod. Darum, liebe Schwestern, widersteht und betet, dass nicht auch wir noch in der Anfechtung fallen. Das war ihre größte Sorge, dass sie irgendwann vielleicht auch schwach werden könnte und fallen könnte. Das macht ihre Haltung deutlich, mit der sie ihr Dasein zu ertragen versucht. Wahrscheinlich wurde in dieser Zeit ein Wort eingraviert, was man vielleicht sehen kann. Hier. Resiste. Widerstehe. Widerstehe der Versuchung. Widerstehe dem Druck. Man weiß nicht genau, wer das geschrieben hat. Eine der Frauen muss das in den Stein eingraviert haben. Dieser Stein ist von einem Brunnen und da sind die wohl öfters, haben die das dann gesehen und haben sich durch dieses Wort daran erinnert, standhaft zu sein. Marie kümmert sich um ihre Mitgefangenen, auch wenn ihr dies nicht immer leicht gefallen sein mag und kann. Ihr Problem ist, dass sie ohne jegliche Unterstützung aus ihrem Gebiet, dem Vivarais, war. In den ganzen 10 Jahren oder in der ganzen Zeit wurde sie kaum oder gar nicht versorgt. Weder besucht noch versorgt von ihren Leuten. Und sie schreibt über diese Situation an eine Frau, an eine Mademoiselle Pecher, und da schreibt sie Folgendes: Obwohl ich sie nicht persönlich, sondern nur durch ihren guten Ruf kenne, nehme ich mir die Freiheit, an sie zu schreiben. Sie wollen wissen, ob wir Gefangenen etwas brauchen? Wir sind ihnen sehr zu Dank verpflichtet für ihre Aufmerksamkeit. Erlauben Sie mir, Sie davon zu unterrichten, dass wir, die wir von unseren Häusern fern sind, ein großes Bedürfnis nach der Hilfe unserer Brüder haben müssen. Wir sind 9 aus dem Vivarais, die an diesem traurigen Ort gefangen gehalten werden. In den 10 Jahren, die ich jetzt hier bin, hat man uns indes niemals etwas aus dem Vivarais geschickt. Die anderen Orte machen es nicht so, denn sie sorgen für die Bedürfnisse derer, die aus ihrem Lande sind und für uns mit, soweit es sie vermögen. Die Gläubigen aus unserer Provinz folgen nicht den Weisungen des göttlichen Meisters. Er empfiehlt, für die Gefangenen zu sorgen und sie tun es überhaupt nicht. Es muss für sie schon schwer gewesen sein. Sie will sich um die anderen kümmern und hat selber nichts, womit sie ihnen helfen kann. Zu diesem Gedanken, dass sie nicht unterstützt wird, lesen wir in Hebräer 13,3: Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leib lebt. Marie bezieht sich möglicherweise auf diese Stelle, möglicherweise aber auch auf eine andere Stelle, die uns vielleicht auch bekannt ist, die da heißt, in Matthäus 25, 35 bis 40, denn ich bin hungrig gewesen. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, haben dir zu essen gegeben und Durstigen haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremde gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das muss eine Stelle gewesen sein, die sie beschäftigt haben muss. Und was ist mit uns? Das ist etwas, was wir erwarten können sollten. Unsere Brüder und Schwestern lassen uns hängen. Sie schreibt dann, die Liebe ist der wesentliche Grundsatz unserer Religion, aber sie betätigen sie nicht. Mit einem Wort, es scheint, dass wir in der letzten Zeit leben, denn diese göttliche Tugend ist sehr erkaltet. Jesus selber spricht in Matthäus 24, 12 von einem Zeichen der Endzeit. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das muss ihr vor Augen gestanden haben. Und wir sehen hier, dass im Prinzip jede Generation aufs Neue ein Stück weit sich in die Endzeit versetzt fühlt, weil manche Zeichen der Endzeit sich zu erfüllen scheinen. So auch heute gibt es wieder Leute, die sagen, ja, sind wir nicht in der Endzeit, sind nicht das oder jenes Zeichen der Endzeit. Seit Marie Durand sind wieder einige hundert Jahre vergangen. Marie Durand ist nicht alleine, sie ist teilweise mit 32 Frauen in diesem Turm. Sie findet in Isabeau Menet eine Herzensfreundin, die ihr hilft und sie sich gegenseitig helfen können, ihr Leid etwas erträglicher zu machen. Und diese Herzensfreundin, die schreibt etwas über ihr Dasein und ich würde sagen, das ist genauso, das könnte wahrscheinlich auch aus Maries Feder sein, deshalb, weil sie sich so nahe standen. Da heißt es, wir müssen Jesus Christus nachfolgen, unserem himmlischen Herrn, der zuerst gelitten hat. Er, der Gerechte für uns Ungerechte, damit wir triumphierend die Seligkeit des Paradieses gewinnen könnten. Gott gewähre uns die Gnade, ihm zu folgen, wie er auch immer uns rufe. Es geschieht zu seinem Ruhm und zu unserem Heil. Was mich angeht, so achte ich mich sehr glücklich. Dass der Herr mich berufen hat, um seines Namens willen Schande zu erleiden. Denn das ist sein Wille. Gott gebe mir die Gnade, ans Ende der Laufbahn zu gelangen. Denn ich weiß, dass Jesus uns dort mit seinen offenen Armen erwartet. Isabeau Menet bezahlt ihre Hingabe und ihre Liebe zu Jesus auf ihre Weise. In den 13 Jahren ihrer Gefangenschaft zerbricht sie. Ihre Seele zerbricht und sie verliert ihren Verstand und wird daher 1750 entlassen und stirbt 8 Jahre später. Und das ist natürlich für Marie ein herber Schicksalsschlag. Ihre engste Freundin in diesem Turm verliert den Verstand. Sie hat niemanden mehr, mit dem sie so eng ihr Schicksal teilen kann. Dass Freundinnen, Mitgefangene, für die sie sich gekümmert hat, in die Kapelle gehen, zur Messe. Dass ihr Bruder umgebracht wurde. All das sind Schicksalsschläge, aber man liest in ihren Briefen wohl immer wieder eine Wendung, dass man die Route des himmlischen Vaters küssen müsse. Für sie, die diese Schicksalsschläge erleben muss, und die weiß, letztendlich ist es etwas, was Gott zulässt, ist es die einzige Art und Weise, wie sie damit umgehen kann, zu sagen, jawohl, ich nehme auch diese Schicksalsschläge an, als Gottes Form, mich zu erziehen, uns zu erziehen, uns zu formen. Neben dem, dass sie sich um ihre Mitgefangenen kümmert, beginnt sie sich brieflich um ihre Nichte an, eine Tochter, ja, die Tochter von ihrem Bruder Pierre zu kümmern. Ihr Bruder Pierre war ja 1723, war 1732, genau, gefangen genommen worden und im selben Jahr auch hingerichtet worden. Und Annes Mutter, die starb 1747. Damit war dieses Kind vollweise, war allein und Marie versucht sich um sie brieflich zu kümmern, sie einfach ein Stück weit an der Hand zu nehmen, dass sie im Glauben und im Leben zurechtkommt. Immer wieder keimt die Hoffnung in ihr auf, bald entlassen zu werden. Und trotz alledem erfüllt sich diese Hoffnung nicht. Diese Hoffnung wird besonders befeuert, manchmal durch politische Ereignisse, dass der König von Preußen als Alliierter vom König von Frankreich auf den Einfluss nehmen könnte, oder der König von England nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges und der Niederlage der Franzosen, da das zu einem Friedensartikel machen könnte, sich den Hugenotten mehr Freiheit zu geben. All das verwirklicht sich nicht. Erst im Jahre 1768 öffnen sich die Tore von dem Tour de Constance und kann sie von Egmont weg zurück in ihre Heimat nach 38 Jahren, am 14. April. 8 Jahre später, 1776, in den ersten Julitagen, stirbt Marie Durand. Entweder 61 oder 65-jährig. Warum habe ich gerade diese Frau ausgewählt für eine Predigt? Wir schauen oft auf einflussreiche Personen. Letztes Mal haben wir über einen bedeutenden, letztendlich bedeutenden Wissenschaftler gehört. Personen, die uns als Vorbild inspirieren sollen. Personen, die jedem irgendwo was, meist irgendwie was sagen könnten. Und hier haben wir eine Frau, die kaum einer hier gekannt hat. Warum sie? Marie Durand war nicht einflussreich, zumindest zur damaligen Zeit. Und sie hat auch kein literarisches oder geistliches Werk hinterlassen, was ihr einen großen Namen bereitet hätte. Sie war eine Mitschwester im Kreis von Frauen, deren Zahl, das habe ich schon gesagt, zeitweilig 32 betrug. Das war 1741. Sie hat immer wieder eine Liste geführt, wie viele Frauen da jetzt gerade sind, wer gestorben ist und so weiter, wer entlassen wurde. Unter diesen 32 Frauen war auch eine Prostituierte, die wegen ihres Gewerbes da war, nicht wegen ihres Protestantischseins. Und dann war da noch eine andere Frau, nämlich die Schwiegermutter ihres Bruders Pierre Durand. Und diese Schwiegermutter machte ihre Schwiegerfamilie, also Pierre und seine Familie, für ihr ganzes Elend ihres Lebens verantwortlich. Und die war mit Marie im selben Gefängnis. Und ihr könnt euch vorstellen, was das Tag aus, Tag ein für Marie bedeutet hat. Und trotzdem hat sie dieser entfernten Verwandten mit Liebe und Freundlichkeit ist ihr begegnet und hat sie gepflegt. Ich meine, die Frau ist dann in diesem Gefängnis auch gestorben. Also in all dem versuchte Marie ihre Haltung vor Gott zu bewahren, an ihrem Glauben festzuhalten. Selbst als die Nichte schlussendlich die Tochter des Märtyrers, der um des Glaubenswillens aufgehängt worden ist, als diese Nichte hinging und sich um eine sichere Ehe und behütete Ehe eingehen zu können, wieder dem katholischen Glauben zugewandt hat. Auch das muss für sie ein herber Schlag gewesen sein. Manche von uns denken, mein Platz, was ist das schon? Was kann ich schon für Jesus tun? Und je nachdem, wie man ihr Geburtszeitpunkt war, kam sie mit 15 Jahren ins Gefängnis. Und hat dort zu überleben versucht. Sie war keine noble Dame, aber offensichtlich hatte sie eine gewisse Form des Verhaltens gelernt. Und sie hat Einfluss begonnen auszuüben. Marie ist durch ihr treues Festhalten am Glauben vielen in ihrer Zeit ein Vorbild und auch danach noch gewesen. Und wir würden uns heute nicht mit ihr beschäftigen, wenn es nicht so wäre. Marie hat in dieser äußerlich hoffnungslosen Zeit ihre Kämpfe, wie du und ich. Und deshalb habe ich sie genommen. Sie ist eine wie du und ich. Unbedeutend in der großen Weltgeschichte, aber bedeutsam für Gott an dem Ort, wo sie war. Ein solcher Kampf war das ständige Hoffen auf ein Ende der Gefangenschaft und das Enttäuschtwerden dieser Hoffnung. So ist sie kurzzeitig versucht, weil dieser Kampf sie zermürbt und die Ungewissheit immer über ihr hängt, ist sie kurzzeitig dazu versucht, von Nostradamus, dessen Buch sich geben zu lassen, um darin irgendwie Orientierung zu finden. Aber sie verwirft es wieder. Es scheint, sie schwankt zwischen dem Vers, den wir heute schon gehört haben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, da kommt mir Hilfe. Ich gucke, wo meine Hilfe ist, und meine Hilfe könnte der König von Preußen sein, er könnte der König von England sein. Ja, vielleicht wäre das eine Hoffnung, etwas, was sich materialisiert und dann doch wieder im Staub zerfällt an Hoffnungslosigkeit. Und sie endet da, wo sie angefangen hat, in diesem Wissen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und in dieser Spannung leben wir alle, immer wieder. Man hofft auf etwas, man hat die Erwartung, dass dieses etwas, dieser jemand oder die Umstände, was auch immer, das eigene Los verbessern, und wird am Ende, kommt man da an, eigentlich habe ich nur Gott, eigentlich habe ich nur Jesus. Und er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat auch die Berge gemacht, auf die ich meine Hoffnung gesetzt habe. Oder von wo ich meine Hilfe erwartet habe. Wir haben uns bisher unterschiedliche Menschen angeschaut, aber noch keinen wie Sie. Von Glauben im Gefängnis und dann so lange im Gefängnis waren. In der Geschichte des Christentums ist es wahrscheinlich Ihr Schicksal nicht wirklich ein einzigartiges. Namenlose sind in Gefängnissen gewesen, sind in Gefängnissen gestorben, hingerichtet worden. Wir leben bis jetzt in einem Land, in dem wir unseren Glauben noch frei ausüben können. Aber viele, die sich mit der weltweiten Situation des Christentums beschäftigen, viele sind sich einig, die Christenverfolgung war noch nie so stark wie in unserer Zeit. Wir haben neulich etwas von der Situation der Christen in den muslimischen Ländern gehört, als wir für die verfolgten Christen gebetet haben. Die Hugenotten, die 87 Jahre lang eine gewisse Religionsfreiheit erlebten. 87 Jahre ist eine lange Zeit. Da kann man schnell vergessen, wie es früher einmal war. 87 Jahre, das ist von uns ausgerechnet irgendwo, was ist das? 1933. Das wäre die Zeitspanne, über die wir reden. Und was ist dazwischen alles passiert? Da kann man sich gut vorstellen, dass es für die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, schwer vorstellbar, dass sich mal etwas an der Situation ändern könnte, oder? Dass mal auf drastische Weise ihre ganze Freiheit, ihre ganze Freude am Glauben so beschränkt sein könnte, dass sie in den Untergrund gehen müssen. Wir können dankbar sein für die Freiheit, die wir haben, aber wir sollten sie nie für selbstverständlich nehmen. Es kann sich auch irgendwann ändern. Vieles von dem, was christliche Lehre ausmacht, könnte in der Zukunft gefährlich sein. Früher konnten wir in der Gemeinde noch darüber reden, dass man seinen Sohn züchtigt. Und das konnte man oft darüber predigen, über das Bibelwort, wer die Rute schont, hasst seinen Sohn. Das können wir so nicht mehr. Wenn ich heute das lehre und ihr das tut, dann werdet ihr wegen Kindesmisshandlung angeklagt werden. Das ist die reale Angst der heute Erziehenden. Manchmal würde man gerne, aber kann nicht mehr. Nun, das, da könnte man noch sagen, ja, es geht ja auch ohne die Rute. Aber wie ist es, wenn per Gesetz festgelegt wird, dass über Vater und Mutter zu reden nicht mehr erlaubt ist, dass man von Elter 1 und Elter 2 reden muss? Wie ist es dann? Da reden wir nicht mehr von Nebensächlichkeiten. Da reden wir von einem zentralen Begriff des christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater. Und Paulus sagt, dass von Gott, dem Vater, alle Vaterschaft herrührt. Was Was wird sein, wenn wir weiterhin über Gott, den Vater, und über Vaterschaft und Mutterschaft reden werden? Was dann möglicherweise schon Hate Speech ist. Ihr denkt nicht mal den Teufel an die Wand. Ich wünschte, es wäre so. Sind wir auf Verfolgung gefasst? Bereiten wir uns darauf vor, ohne dass wir Verschwörungstheoretiker sind? Sind wir uns bewusst, dass früher oder später unsere christliche Botschaft uns mit der Gesellschaft auf Kollisionskurs bringen wird? Wer es nicht hören mag, kann weghören. Aber ich empfehle, einfach mal die Offenbarung zu lesen. Die ganze Familie Durand lebt das, was Jesus seinen Jüngern immer wieder lehrte. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das alles andere ist das Leben, das man leben kann. Manchmal fällt es einem zu, manchmal nicht. Manche Frauen sind gestorben im Gefängnis, sind so rausgekommen, andere nicht. Sie leben auch, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Nun denken wir, gerade bei diesem Vers, ja, aber das waren doch alles gläubige Leute. Die Eltern Durand waren gläubig, der Sohn war gläubig, die Tochter war gläubig. Hey, da kannst du doch nicht einfach dem anderen den Rücken kehren. Kannst du doch nicht sagen, ich folge Jesus, egal was es für meine Familie bedeutet. Das kannst du doch nicht machen, oder? Aber ich glaube, dass Jesus gerade für diese Situation besonders gesagt hat. Es mag ja noch leicht sein zu sagen, okay, meine Eltern, die haben mich mehr oder weniger sowieso enterbt, seit ich Christ geworden bin. Da mag es leicht sein zu sagen, okay, dann nehme ich auch keine Rücksicht auf sie. Aber wenn es um geliebte Mitchristen geht, zu sagen, und wenn es um die geliebten Mitchristen geht, für mich ist Jesus das Erste, die erste Priorität. Und die Berufung, die er mir gegeben hat, die erste Priorität. Und wenn es mein Leben oder das Leben meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Kinder, was auch immer kostet, Jesus ist die erste Priorität. Es gilt eben gerade da, wo wir uns nahestehen und wo wir besonders erpressbar sind. Wir denken, wie kann Gott so etwas zulassen oder von uns fordern? Josua hat am letzten Sonntag von dem großartigen Geschenk, dem größten Geschenk gesprochen. Das Gott uns gemacht hat. Gott verlangt von uns nichts, absolut nichts, was er nicht bereit wäre für uns zu tun und es auch getan hat. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, um uns ewiges Leben zu geben. Wie könnten wir da unser zeitliches Leben in der Nachfolge Jesu zurückhalten? Alle in der Familie Durand waren bereit, so zu leben, insbesondere dann auch Maries Bruder. Von Jesus lesen wir Folgendes. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt nicht, ein Kreuz um den Hals zu hängen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt letztendlich die Bereitschaft, täglich zu sterben. Zunächst mal sich selbst zu sterben, seinen eigenen Bedürfnissen, seinen eigenen Wünschen, Vorstellungen, Sehnsüchten, Plänen. Und wenn es sein muss, an einem bestimmten Tag auch zu sagen, so, und jetzt kostet es auch mein Leben. Jesus fährt dann weiter fort. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Manche der Hugenotten wollten ihr Leben erhalten und sind deshalb in die Kapelle zur Messe gegangen. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht über diese Leute richten. Ich kann es verstehen. Ich kann es durchaus verstehen, dass man unter so einem Druck innerlich zerbröselt. Und ich kann sogar verstehen, dass andere wiederum ihr Leben erhalten wollten, indem sie ihre ehemaligen Brüder an die Schergen verraten haben, die Versammlungen, die Versammlungsorte und die Reiserouten und was auch immer verraten haben, um mit dem eigenen Leben davonzukommen. Ich kann es verstehen. Aber Jesus sagt, wenn du meinst, dein Leben zu retten, wirst du es verlieren. Nur wenn du bereit bist, dein Leben zu verlieren, um meinetwillen, wirst du es sicher retten. Weil ich dir dein Leben geben kann und werde. Marie Durand ist in diesen 38 Jahren, und ich habe es schon angedeutet, mehrfach immer wieder an den Rand gekommen, aber Jesus hat sie getragen. Und so sehr sie sich die Freiheit gewünscht hat, insbesondere um für ihre Nichte Ann da zu sein und sie zu bewahren und ihr zu helfen, im Glauben zu leben, hat sie doch auch gewusst, es gibt auch noch einen anderen Ausgang aus diesem Kerker. Sie sprach vom Tod als dem großen Befreier. Und sie konnte von Tod als großen Befreier deshalb sprechen, weil sie wusste, für sie hat der Tod seinen Schrecken verloren. Den Schrecken, dass nach dem Tod alles aus ist. Den Schrecken, ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Sie wusste, dass sie in Jesu Armen aufgenommen werden würde. Ihr Bruder Pierre schrieb an seine Freunde kurz vor seiner Hinrichtung: Mein Lauf wird bald vollendet sein. Wenn Gott mir beisteht, werde ich in aller Kürze das Evangelium besiegeln, das ich gepredigt habe. Durch Gottes Gnade habe ich Zeugnis von dem gegeben, was ich glaube. Gott hat mir die Kraft gegeben, frei zu bekennen, wer ich bin. Wir predigen nicht nur das Evangelium, wir sind das Evangelium. Wir sind Jesu Nachfolger. Ich bitte den Herrn, mir die Gnade zu gewähren, meine Tage in seiner Liebe und in seiner Furcht zu beschließen. Ich befehle euch seinen göttlichen Schutz an. Das war vielleicht seine große Sorge, eben auch, dass er die Furcht vor Jesus verlieren könnte und die Furcht vor dem Tod größer sein könnte. Man merkt, er ist von in Jesus gehalten und geborgen. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, so wie er Pierre, die Rohre, wir Marie Durand und all die Märtyrer seither und davor getragen und gehalten hat, wie er sie behütet und bewahrt hat, wie er ihnen Mut und Kraft gegeben hat, festzustehen dass der Heilige Geist auch uns beistehen wird, wenn wir einmal an der Reihe sein sollten. Was ich keinem von uns wünsche, das möchte ich hiermit deutlich gesagt haben. Ich glaube, dass Jesus auch uns, sollten wir einmal in der Situation von Marie sein, dass wir über so lange Zeit im Gefängnis hocken und jede Aussicht auf Befreiung immer wieder schwindet, dass wir nicht zerbröseln, dass wir nicht nachgeben, dass wir genauso Widerstand leisten gegen die Versuchung aufzugeben, wenn wir uns ihm anvertrauen. Amen. Nun möchte ich für uns beten. Und ich möchte dafür beten, dass unsere Liebe zu Jesus beständig wächst. Denn diese Liebe ist das Einzige, was uns hilft. Unsererseits. Jesus sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn wir erfüllt sind von der Liebe Jesu, dann werden wir keine Furcht haben müssen. Ich möchte für uns alle um Bekenntnis und Mut beten. Ich möchte für uns um den Mut beten, dass wenn wir verfolgt werden, dies mit Freuden tragen können. Und ich möchte beten, dass wir in all dem die Tugenden Jesu, seine Freundlichkeit und auch denen gegenüber ausleben, die Christen hassen. So wie wir es demonstriert gefunden haben in der Korrespondenz, die wir gelesen haben. Ich möchte für diejenigen beten, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen, ihm ihr Leben geben wollen, aber sich vor den Konsequenzen fürchten. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, weil es dein Wort unverbrüchlich uns zusagt, dass du uns nicht verlassen wirst, noch versäumen wirst, dass du bei uns bist bis ans Ende der Tage. Und deshalb bitte ich dich, Jesus, dass du jetzt kommst und deine Liebe neu in unsere Herzen ausgießt. Uns mehrst in unserem Herzen, uns überfließend machst mit deiner Liebe, unsere Kapazität zu lieben erweiterst, dass so viel Liebe in unserem Leben ist, dass wir in der Lage sind, der Furcht keinen Raum mehr zu geben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns erfüllst mit Bekennermut, dass wir das, was wir von deinem Wort, von deinem Evangelium wissen, dass wir es bekennen, egal in welchen Umständen wir sind, egal in welcher Situation wir sind. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst. Und ich bitte dich, dass du uns, wenn wir Verfolgung erleben, dass du uns hilfst, diese mit Freude zu ertragen. Dass wenn wir gemobbt werden, weil wir Christen sind, wir belächelt oder auch gelästert werden, wenn wir uns zum Glauben bekennen, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, festzuhalten und mit Freuden festzuhalten und auch die Tugenden, deine Tugenden, zu leben, die Früchte des Geistes zu bringen, in Liebe, Freundlichkeit, mit Sanftmut, mit Geduld, dass du uns dabei hilfst, ein Schauspiel zu werden von dem, wer du bist, wie du die Menschen liebst. Ich bitte dich darum, dass du demjenigen hilfst, der sagt, ich würde ja gerne Jesus nachfolgen, aber ich scheue mich vor den Kosten. Ich bitte dich darum, dass du ihm hilfst, die Entscheidung zu treffen und zu erleben, dass das, was er mit dir bekommt, viel größer ist als das, was er zu zahlen hat. bitte dich um deine Hilfe in dieser Woche, dass wir mit offenen Augen, mit offenen Herzen und der Bereitschaft, allen Menschen Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist, zu begegnen. Um deines Namens willen. Amen.